Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka, schön, dass Sie zuhören. Der heutige Büchermarkt schaut auf den Krieg und die Literatur. Vielmehr auf die Haltung von Schriftstellerinnen und Schriftstellern zum Krieg und auf die Erfahrungen, die diesen Haltungen zugrunde liegen. Und dabei geht es nicht allein um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern unter anderem auch um den Zweiten Weltkrieg. Wir stellen die beeindruckende Künstlerin Reh Supaut vor. 1951, da fuhr Reh Supaut mit einem Fahrrad durch die Trümmerlandschaften Nachkriegsdeutschlands. Das Tagebuch ihrer Reise ist nun unter dem Titel »Überall Verwüstung, abends Kino« erschienen. Zunächst aber schauen wir auf einen offenen Brief, der auf die deutsche Ukraine-Politik reagiert. Er ist heute in der Wochenzeitung Die Zeit erschienen und ist unter anderem von namhaften Schriftstellerinnen und Schriftstellern unterzeichnet. Hertha Müller und Eva Menasse etwa, von Maxim Biller oder Daniel Kehlmann. Dieser Brief befürwortet deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine. Und es ist der zweite, auch von Schriftstellern und Schriftstellerinnen unterzeichnete offene Brief innerhalb weniger Tage. Ende vergangener Woche, da erschien in der Emma ein Brief, der dafür appelliert hatte, nicht durch die Lieferung schwerer Waffen nicht zur Kriegspartei zu werden und einen atomaren Konflikt zu riskieren. Unterzeichnet haben diesen Brief unter anderem Juli C., Alexander Kluge und Katja Lange-Müller. Mit dem Literaturkritiker und Wissenschaftler Helmut Böttiger habe ich kurz vor der Sendung auf diese beiden Briefe geschaut, um diese etwas grundsätzlicher in die Geschichte des politischen Engagements von Schriftstellern einzuordnen. Helmut Böttiger, es hat ja spätestens seit 1989 beinahe schon so eine Tradition, den Niedergang von Schriftstellern als gewichtige Stimme im öffentlichen Diskurs zu beklagen. Wenn wir jetzt auf diese beiden offenen Briefe zur deutschen Politik im Krieg Russlands gegen die Ukraine schauen, haben wir es hier mit einer Umkehr dieses vermeintlichen Niedergangs zu tun?
Na, ich denke eher nicht. Das steht schon in einer bestimmten Kontinuität. Was aber im Lauf der 80er Jahre eingetreten ist, das kann man, glaube ich, sagen, das ist ein Bedeutungsverlust von Schriftstellern generell. Die Literatur war da als ein gesellschaftlich relevantes Feld nicht mehr so wichtig wie in den 60er und 70er Jahren. Aber dieser Bedeutungsverlust änderte nichts daran, dass Schriftsteller sich auch weiter in den öffentlichen Diskurs einmischten. In den 90er Jahren wurde ja das sogenannte Debattenfeuilleton erfunden und die Schriftsteller waren da keine Störenfriede mehr wie früher, sondern höchst erwünschte Diskursantreiber.
Und wie unterscheidet sich jetzt diese Intervention, die in diesen beiden Briefen vorliegt, die eben auch von namhaften Schriftstellerinnen und Schriftstellern unterzeichnet worden sind, von Positionierungen, von Interventionen, wie man sie beispielsweise aus der alten Bundesrepublik kennt, mit Stimmen von Günter Grass oder Heinrich Böll?
Ja, da gibt es schon einen starken Unterschied, aber das ist auch ein heikles Thema, das man sehr differenziert behandeln sollte. Die Situation in der frühen Bundesrepublik ist sehr ungewöhnlich und historisch fast einzigartig. Da existierte die berühmte Schriftstellergruppe 47 und diese Gruppe 47 hat eigentlich etwas dargestellt, was normalerweise in der Politik hätte stattfinden müssen. Das war zwar eine Literatenvereinigung, aber es war eine politische, atmosphärische Opposition in der Adenauerzeit und die Schriftsteller haben eine Rolle eingenommen, die eigentlich das Parlament hätte einnehmen müssen. Und die Schriftsteller haben in den 60er Jahren die gesellschaftlich brisanten Themen angesprochen, nämlich die Verdrängung der Nazizeit, die auch durch die Auschwitz-Prozesse aufbrachen. Das fand alles in der kulturellen Sphäre statt und nicht in der politisch-parlamentarischen Sphäre. Und auch die Vorbereitung der Ostpolitik von Willy Brandt in den 60er Jahren betrieben die Schriftsteller. Und die Mission der Gruppe 47 war im Grunde mit dem Amtsantritt von Willy Brandt als Bundeskanzler 69 beendet. Und die Literatur hatte später nicht mehr diese Funktion, die sie eben in den 60er Jahren hatte.
Aber gut, um wesentliche Themen geht es ja jetzt in diesen beiden offenen Briefen auch. Und ich würde gerne auf einen Begriff kommen, der mir ganz zentral scheint. Jetzt in diesen beiden offenen Briefen, das ist der Begriff der Erfahrung. Alexander Kluge zählt zu den Unterzeichnern des ersten offenen Briefes, des Briefes, der vor einer Eskalation des Krieges durch Waffenlieferungen gewarnt hat. Und Alexander Kluge hat diese Überzeugung in einem Interview hier im Deutschlandfunk mit seinen Kindheitserfahrungen im Zweiten Weltkrieg in seiner Heimatstadt Halberstadt begründet. Ohne diese Erfahrung von Alexander Kluge marginalisieren zu wollen, wenn Sie, Helmut Böttiger, auf die politischen Haltungen und Verlautbarungen von Schriftstellern und Schriftstellerinnen auch in den zurückliegenden Jahren schauen, ist da das Vertrauen auf die eigene Erfahrung vielleicht zu groß? Ich denke da jetzt etwa auch an Peter Handkes äußerst umstrittene pro-serbische Haltung zum Jugoslawienkrieg, die er ja vor allem schöpft aus Reisen durch das Land, aus Begegnungen mit Menschen, also aus subjektiver Erfahrung.
Also das sind jetzt zwei Sachen, die von meinem Gefühl her nicht vergleichbar sind. Also Alexander Kluge, Peter Handke, das sind vollkommen unterschiedliche Herangehensweisen, auch mit eigenen Erfahrungen umzugehen. Bei Alexander Kluge würde ich sagen, wie übrigens auch bei Jürgen Habermas, der einen sehr fundierten Essay geschrieben hat, das ist die Generation, die wirklich weiß, was Krieg bedeutet. Und das ist schon eine unmittelbare Erfahrung, die mittlerweile natürlich verloren gegangen ist bei nachwachsenden Generationen. Dieses Problem, dass man glaubt, durch Waffenlieferungen etwas lösen zu können, das wird durch diese biografischen Erfahrungen von Leuten wie Habermas und Kluge wirklich sehr stark ins Blickfeld gerückt. Bei Peter Handke ist es wirklich eine ganz andere Geschichte. Das ist eine poetische Dimension, die bei Handke eine große Rolle spielt. Sein Kindheitsland Jugoslawien ist zerstört worden und das war für ihn eine poetische Vorstellung. Es gibt von ihm den wunderbaren Satz, wenn nur das Politische und das Poetische eins sein könnten. Und er fügt dann in einem Dialog, in einem Theater-Film-Dialog hinzu, das wäre aber das Ende der Sehnsucht und das Ende der Welt. Und diese Forderung, das Politische und das Poetische einsein, das ist eine ganz große Gefahr, die immer mitschwingt, wenn Künstler sich in Politik einmischen. Also sind zwei vollkommen getrennte Felder und es ist eine Vorstellung aus der Romantik, Poesie und Politik in einzusetzen. Die geschichtliche Erfahrung zeigt, dass das immer höchst problematisch ist.
Ist das auch im Vorfeld des Ersten Weltkrieges passiert, wo ja auch viele Schriftsteller sich kriegsbegeistert bekannt haben? Könnte man da etwas verkürzt sagen? Da wurde die Sehnsucht nach so einem ästhetischen Aufbruch einigermaßen unreflektiert auf die Politik übertragen?
Ja, das ist ein sehr schlagendes Beispiel, der Erste Weltkrieg. Die Kriegsbegeisterung einer müden, gelangweilten Bürgerjugend. Es hat auch was damit zu tun, dass damals jahrzehntelang Frieden herrschte und der Krieg wurde von vielen als eine Erlösung begriffen. Endlich passiert etwas, endlich mal was. Und das hat einen etwas aberwitzigen Aktualitätsgrad. Wir sind jetzt auch jahrzehntelang Frieden gewöhnt, können wir uns was anderes gar nicht vorstellen. Und Krieg ist dann plötzlich etwas anderes, abseits der Erfahrungen der Generation, die Kriege erlebt haben. Und es ist, da gibt es jetzt so die Sehnsucht fast nach Stahlgewittern. Und es ist irrwitzig, wenn heute der Sohn von Bodo Strauß in der FAZ im Gefolge seines Vaters die Artilleriegeschütze von Ernst Jünger wieder in Anschlag bringen will. Also das hat etwas fast Komisches, wenn es nicht so ernst wäre.
Ich komme noch einmal auf den Begriff der Erfahrung zurück. Katja Lange-Müller, die zu den Unterzeichnenden des ersten Briefes in der Emma gehört, die hat heute in der Süddeutschen Zeitung ihr Bedauern über ihre Unterzeichnung dieses Briefes ausgedrückt. Und zwar, wie sie erklärt, weil sie jetzt nach der Unterzeichnung für 3 Tage in Estland gewesen ist und dort mit Menschen gesprochen hat, die, obgleich sie Angst vor Putin haben, obgleich die Gefahr, die Bedrohung dort sehr viel größer ist, trotzdem an einer Gegenwehr festhalten. Wie schätzen Sie diesen Widerruf, der ja auch gleichzeitig einer Entschuldigung gleichkommt, ein?
Ja, da sind wir wirklich mitten in einem Dilemma, das schwer aufzulösen ist, weil natürlich hat man gerade im ehemaligen Ostblock einschlägige Erfahrungen mit dem sowjetischen und russischen Imperialismus und da macht man sich aus historischer Erfahrung nun wirklich keine Illusionen und wenn man mit solchen Erfahrungen direkt konfrontiert wird, ist es natürlich sehr schwer, eine objektive Distanz zu behalten oder drüber zu stehen. Es ist auf der anderen Seite aber immer auch ein bisschen prekär, wenn die moralische Empörung das letzte Wort behält. Das ist schwer, sich anzumaßen, da von einer höheren Warte aus drüber zu urteilen oder zu richten. Aber moralische Empörung und dieses hineingezogen werden aus so einem Impuls heraus, doch auf der richtigen Seite zu stehen, das ist im politischen Feld oft auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Eine letzte Frage: Was kann denn Literatur oder Intervention durch Schriftstellerinnen und Schriftsteller überhaupt bewirken?
Das kann man literaturgeschichtlich natürlich ausdifferenzieren. Es gab natürlich bedeutsame Einlassungen von Schriftstellern zu gesellschaftspolitischen Fragen. Also ich denke nur an das berühmte J'accuse von Émile Zola, was natürlich eine gewisse Breitenwirkung hatte. Und ich denke auch ein positives Beispiel aus Deutschland, ein Schriftsteller, den ich als Schriftsteller gar nicht so mag, aber Thomas Manns, Kehrtwende zur Demokratie in den 20er Jahren gegen sehr viele Widerstände, erforderte auch persönlich sehr viel Mut. Auch sein Auftreten nach 1945 in der Bundesrepublik, das war schon von einer moralischen Autorität getragen, vor der ich großen Respekt habe, und ein glaubwürdiges Eintreten für demokratische Prinzipien. Also es gibt in der Geschichte solche Fälle. Mittlerweile hat sich allerdings die Öffentlichkeit sehr stark geändert und durch die Internetkommunikation, durch das Bloggen, durch das Posten, das sich ständig einander ablöst, werden solche Äußerungen auch irgendwann wieder schnell relativiert. Also diese Autorität, ein Wort an der richtigen Stelle, das nachhaltig wirkt, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar.
Das sagt der Literaturkritiker und Literaturwissenschaftler Helmut Böttiger über die beiden offenen Briefe zur deutschen Ukraine-Politik. Der heute in der Zeit erschienene Brief ist unter anderem unterzeichnet von Daniel Kehlmann, von Maxim Biller und Eva Menasse. Und weitere Stimmen zu diesen offenen Briefen und auch das komplette Interview mit Alexander Kluge, über das wir eben kurz gesprochen haben, das finden Sie in der DLF-Audiothek. Wir bleiben beim Thema Krieg und Literatur, gehen aber zurück in das Nachkriegsdeutschland der frühen 1950er Jahre und zu einer faszinierenden, vielseitigen Künstlerin und ja, zu einer veritablen Erfahrung. Die Rede ist von Reh Suppo, die 1951, damals 50-jährig, mit dem Fahrrad das zerstörte Süddeutschland bereiste. Und bevor wir zu dem Buch kommen, das aus dieser Reise entstanden ist, stelle ich Ihnen diese Künstlerin ein wenig vor. Meta Erna Niemeyer, Renate Green, Reh Richter, Reh Suppo. Es sind nicht nur verschiedene Namen, die Reh Suppo getragen hat, sie machte auch als Künstlerin etliche Metamorphosen durch. 1901, da wurde sie geboren als Tochter eines Metzgers in Pommern und studierte dann am Bauhaus. In Berlin war sie Assistentin des schwedischen Avantgarde-Filmers Vega Egeling. Und unter dem Namen Renate Green sorgte sie in Paris als Modeschöpferin für Furore, entwarf etwa das berühmte Transformationskleid und führte ein eigenes Atelier. Und nach ihrer kurzen Ehe mit dem Dadaisten und Experimentalfilmer Hans Richter verliebte sie sich in den Journalisten und Dichter Philippe Suppo. Den heiratete sie 1937. Sie begleitete ihn auf Reisen und wurde zur Fotojournalistin. Und sie zog nach Tunesien, dann ins Exil nach New York. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da arbeitete sie als Übersetzerin und Hörfunkessayistin und starb 1996. Ihre Wiederentdeckung, die ist vor allem dem Verleger Manfred Metzner zu verdanken. Herausgegeben hat er jetzt auch die jüngste Publikation, das Reisetagebuch Überall Verwüstung, abends Kino. Ulrich Rüdenauer hat das Buch gelesen.
Eine der wundersamsten, schönsten Entwicklungen nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Annäherung zwischen den ehemaligen Erzfeinden Deutschland und Frankreich. Wie unwahrscheinlich diese Liaison der beiden ehemaligen Gegner war, zeigt sich noch einige Jahre nach Ende der Nazi-Diktatur.
Immer wieder spüre ich die tiefe Kluft zwischen Franzosen und Deutschen. Ein französischer Geschäftsmann sprach mit einer gewissen Schärfe, die nicht ohne Hass war, von dem feinen Leben, das die Deutschen wieder führten.
Auf der anderen Seite sind die Ressentiments nicht weniger ausgeprägt. Die Deutschen fühlen sich von den Franzosen ausgebeutet. Reh Suppo, 1901 in Pommern geboren, aber nach vielen Jahren in Paris sich längst als Französin fühlend, ist geradezu prädestiniert, diese nicht nur atmosphärischen Spannungen aufzuspüren. Im September und Oktober 1951 reist sie von Basel aus durch Süddeutschland. Mit ihrem Velo Solex, einem schicken Fahrrad mit Hilfsmotor und immerhin 0,4 PS, legt sie hunderte von Kilometern zurück. Es geht Richtung Trier. Sie wohnt einige Tage bei Verwandten in Wittlich. Weiter fährt sie nach Stuttgart und München, Landsberg und Oberstdorf und schließlich nach gut 5 Wochen zurück nach Basel. Im Saarland schon, auf der ersten Etappe, fällt ihr eine tiefe Traurigkeit bei ihren Landsleuten auf. Eine unerträgliche Missstimmung. Die Straßen sind schlecht, die Trümmer prägen vielerorts noch die Städte. Kalt kommt ihr dieses Land vor. Dem Leben in Deutschland fehle jegliche Kontur, schreibt sie. Auf Dauer, stellt Suppot fest, würde sie es dort nicht aushalten können.
Wie sehen die Gesichter aus, denen man auf der Straße begegnet? Sie sind hässlich, zum größten Teil. Der Kummer, die tägliche Jagd nach dem täglichen Stück Brot macht hässlich. Aber auch die Geistlosigkeit macht hässlich. Und so ist es doch.
Bei einem Spaziergang über die Höhen von Stuttgart notiert Suppot lapidar: Überall Verwüstung, abends Kino. So lautet auch der Titel des Reisetagebuchs, das Manfred Metzner, Verleger des Heidelberger Wunderhorn Verlags und Nachlassverwalter Suppots, nun herausgegeben hat. Es ist ein weiteres Puzzleteil zu einer faszinierenden Künstlerinnenbiografie, die sich in den letzten Jahren dank Metzner nach und nach erschlossen hat, in Ausstellungen, Fotobänden und Büchern. Im Reisetagebuch lernen wir Suppot in einer fragilen, ungewissen Zeit kennen. Sie muss sich neu sortieren. Mehrere Leben hat sie in dieser Phase bereits hinter sich. Als Bauhausschülerin, Filmassistentin, avantgardistische Modeschöpferin, Journalistin, Fotografin und angeschlossenes Mitglied der Surrealisten in Paris. Als Exilantin und Überlebenskünstlerin. Nach dem Krieg trennt sie sich von ihrem notorisch untreuen zweiten Mann Philippe Suppot. Sie versucht zunächst in New York Fuß zu fassen, kehrt dann nach Europa zurück, lebt eine Weile in Basel. Die Reise mit ihrem geliebten und auch eigensinnigen Velo Solex hat nicht nur den Zweck, Verwandte und Freunde zu besuchen, sondern vor allem will die nun als Übersetzerin und Feature-Autorin reüssierende Suppot Kontakte zu Verlagen und Rundfunkanstalten knüpfen.
Dr. P. vom Rundfunk freute sich sehr, dass ich da war. Wir trafen uns im Büro der Regisseurin, Frau Schimmel, wo ein paar der wichtigsten Pressevertreter versammelt waren aus ganz Deutschland. Unten im Hörsaal saßen dann etwa 30 Radiokritiker, alles sehr wohlgenährte und gut gekleidete Herren, um einen großen Tisch herum. Der gewölbeartige Raum füllte sich mehr und mehr mit Zigaretten und Zigarrenrauch, sodass ich glaubte, ersticken zu müssen.
Sie schöpft die Hoffnung, in Zukunft mit Radioarbeiten ihren Lebensunterhalt verdienen zu können, plant voller Enthusiasmus bei Karl Jaspers zu studieren. Suppots Carnet de Route hält sprachlich gewitzt viele kleine Beobachtungen fest, Flüchtiges und Kurioses, Begegnungen und Eigenheiten ihrer deutschen Landsleute. Das Tagebuch ist aber vor allem der aufmerksame, sensible Versuch, eine Zwischenzeit zu dokumentieren, eine Übergangsphase in ihrem eigenen Leben, aber auch eines Landes, das mit den Folgen des Krieges beschäftigt ist und dessen Auferstehung im Wirtschaftswundermärchen erst noch bevorsteht. Auch Suppot gelingt die Neuerfindung, als Übersetzerin und Essayistin. Einmal mehr macht sie ihrem selbstgewählten Namen alle Ehre. In Re sind Wiederkehr und Erneuerung schon enthalten.
Ulrich Rüdenauer hat mit Re Suppot das Deutschland der Nachkriegsjahre bereist. Überall Verwüstung, abends Kino ist der Titel des Reisetagebuchs. Herausgegeben hat es Manfred Metzner. Erschienen ist es im Verlag Das Wunderhorn, 124 Seiten, 22 Euro. Das war der Büchermarkt. Im Anschluss hören Sie Forschung aktuell. Da blickt mein Kollege Lennart Pyritz unter anderem auf die neuen Corona-Varianten. Vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie einen hoffentlich friedlichen Tag und beglückende Lektüren zur Hand. Das wünscht Wiebke Poromka.